Es gibt also sozusagen vier Therapieziele, die durch spezifische Medikamentenklassen adressiert werden.
Für die Patienten auf der einen Seite ist die Herausforderung zu wissen, welches Medikament ist wofür und die Übersicht zu behalten und auch tatsächlich zu schaffen, die Medikamente zum richtigen Zeitpunkt regelmäßig einzunehmen.
Bis zu jeder vierte, jede dritte Tablette in unseren chronischen Therapien wird nicht so eingenommen, wie wir denken. Und da ist eine riesige verpasste Chance.
Eine große Botschaft von mir aus an die Hörerinnen und Hörer ist, vertrauen Sie erstmal den Medikamenten und haben Sie nicht zuerst Sorge vor den Nebenwirkungen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Tabletten, Tropfen, Pillen. Ja, als Herzpatient fühlt man sich manchmal fast wie ein wandelnder Medikamentenschrank. Besonders, wenn man eine koronare Herzkrankheit hat. Aber warum sind Medikamente denn oft so unverzichtbar? Und wie schafft man es dann bei mehreren Substanzen und Packungen den Überblick zu behalten, ohne dass sich vielleicht Blutverdünner, Beta-Blocker und Cholesterinsenker gegenseitig in die Quere kommen? Um diese Fragen zu klären, habe ich heute gleich zwei Profis zu Gast. Zum einen den Kardiologen Professor Ulrich Laufs aus Leipzig, der erklären kann, warum bestimmte Medikamente bei KHK ebenso lebenswichtig sind. Und dann die Apothekerin Dr. Katja Renner vom Medizinzentrum Heinsberg, die aus ihrem Arbeitsalltag und als Referentin für das Thema Medikationsmanagement weiß, wie man sie sicher einnimmt. Ja, schön, dass Sie beide da sind.
Freue mich, dass ich dabei bin. Grüße zurück.
Ja, von mir auch herzliche Grüße.
Ja, und auch allen ZuhörerInnen ein herzliches Willkommen beim Impuls-Podcast der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Fangen wir vielleicht mit einer kleinen, kurzen Orientierung an, Professor Laufs. Einfach erklärt, was versteht man unter einer koronaren Herzkrankheit und warum sind dann Medikamente bei dieser Erkrankung so oft unverzichtbarer Bestandteil der Therapie?
Koronare Herzkrankheit ist die Manifestation der Gefäßverkalkung der Arteriosklerose in den Herzkranzgefäßen. Und diese Verkalkung in den Herzkranzgefäßen haben zwei Gruppen von Problemen. Das eine hat damit zu tun, dass zu wenig Blut durchkommen kann. Das kann Beschwerden machen, die Angina pectoris, den Brustschmerz, und kann dazu führen, dass die Herzfunktion schlechter wird, Herzinsuffizienz. Das zweite Problem ist, dass solche Kalkplaques aufplatzen können. Dann entsteht eine Wunde im Gefäß und der Blutkuchen, der sich da dann bildet, verstopft das Gefäß und das ist das Korrelat für einen Herzinfarkt. Und zusammengenommen sind die Folgeerkrankungen der Arteriosklerose tatsächlich nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen unsere häufigsten Todesursachen.
Und welche Hauptgruppen von Medikamenten kommen dann typischerweise zum Einsatz?
Da geht es zum einen darum, zu verhindern, dass diese Verkalkungen weiter fortschreiten. Es geht zweitens darum, zu verhindern, dass ein Herzinfarkt auftritt. Es geht drittens darum, dass eventuelle Beschwerden behandelt werden. Und viertens, dass der Herzmuskel entlastet und gut versorgt wird. Es gibt also sozusagen vier Therapieziele, die durch spezifische Medikamentenklassen adressiert werden.
Und welche sind da am häufigsten oder welche werden da fast regelhaft den Patienten mit einer KHK verordnet?
Der erste Punkt ist, dass wir wissen, dass ohne Cholesterin solche Plaques nicht entstehen können und ohne Cholesterin oder dass das Cholesterin extrem wichtig ist für Menschen, die schon Plaques haben, ob diese Plaques zunehmen. Deshalb, und das ist sehr, sehr gut durch Studien belegt, ist eine der Säulen für diese Patienten die Cholesterinsenkung. Das gilt für praktisch alle. Eine zweite Säule, wenn diese Verkalkungen schon fortgeschritten sind oder wenn man schon mal einen Stent bekommen hat oder einen Herzinfarkt hatte, ist die Neigung der Blutplättchen, so einen Thrombus zu bilden, zu verringern. Entweder durch das Aspirin, die Acetylsalicylsäure, das ASS oder eine andere Form der Blutverdünnung. Das muss man Patienten individuell abwägen. Die dritte Säule, die zum Ziel hat, den Herzmuskel zu schonen und gleichzeitig auch andere, den Risikofaktor Bluthochdruck, das ist der zweite zentrale Risikofaktor zu adressieren, sind die Beta-Blocker und die Substanzen, die das Renin-Angiotensin-System hemmen, also die ACE-Hemmer oder die AT1-Antagonisten. Und dann gibt es eine Gruppe von Substanzen, wie zum Beispiel die Nitrate, die bei Beschwerden eine Rolle spielen. Dann, Sie sehen, es ist komplex, wie Sie das schon eingeführt haben. Es ist gar nicht so einfach, das hier ganz kurz zu machen. Gibt es auch noch andere wichtige Ursachen für diese Verkalkung? Und da möchte ich als ein ganz wichtiges Beispiel noch den Blutzucker nennen, den Diabetes mellitus. Und Personen, die da betroffen sind, brauchen dann auch Medikamente, damit der Blutzucker gut eingestellt ist. Mhm. Also wenn Sie fragen, was brauchen alle, die eine fortgeschrittene Arteriosklerose haben, dann ist das die Cholesterinsenkung. Fast alle brauchen eine Form der Plättchenhemmung oder Blutverdünnung. Und dann, je nachdem, ob Bluthochdruck oder Diabetes, das ist ganz häufig vorliegen, das sind die häufigen Gruppen.
Und wenn dann vielleicht sich sogar eine Herzschwäche entwickelt hat, dann kommen da noch die Medikamente dazu. Also es hört sich an, da kommt schon einiges zusammen. Deshalb, Frau Dr. Renner, wenn Sie so auf die Medikamentenpläne schauen, wie hoch ist denn da die Anzahl an Tabletten, die KHK-Patientinnen und Patienten so im Schnitt einnehmen müssen?
Also Sie sehen im Grunde so 6 bis 8 Medikamente haben Sie fast im Durchschnitt immer, weil dazu kommt ja häufig, dass die Patienten Komorbiditäten haben. Ganz häufig haben Sie Patienten, die eine COPD haben, die haben dann auch eine KHK. Und dann haben Sie die Patienten mit metabolischem Syndrom, die haben dann eben auch nochmal die ganze Palette. Also im Grunde könnte man sagen so 6 bis 8, aber dann gerne auch mal bis 10.
Okay, das ist schon eine Menge, ja.
Und da kommt ja auch noch das eine oder andere immer noch mit der Zeit dazu.
Und ich höre es auch aus Ihren beiden Antworten heraus, so eine koronare Herzerkrankung, das bedeutet auch eine lebenslange Therapie. Warum ist es denn so entscheidend, die verordneten Medikamente dauerhaft einzunehmen, Professor Daufs?
Die Risikofaktoren für diese Gefäßverkalkung, die sind lebenslang da und es dauert ja auch viele Jahre, bis sich diese Verkalkungen entwickeln. Fangen wir mal mit dem Cholesterin an. Wie hoch das Cholesterin im Blut ist, ist ganz wesentlich genetisch determiniert und weniger als wir oft glauben durch Lebensstilmaßnahmen. Die Lebensstilmaßnahmen sind nicht völlig egal, aber das Wesentliche ist genetisch determiniert und das ist sozusagen eine dauerhafte Programmierung unseres Stoffwechsels, die dann auch von einer dauerhaften Therapie profitiert. Dasselbe gilt für das Risiko, dass wenn man einmal solche Plaques hat, dass die aufplatzen, so eine Wunde im Gefäß entsteht mit einem nachfolgenden Thrombus. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich so ein Gerinnsel bildet, zu reduzieren, die brauchen wir dauerhaft. Wir kriegen die Plaques stabilisiert. Wir kriegen sie auch ein bisschen kleiner durch eine optimale Lipidsenkung, aber wir bekommen sie leider nicht weg. Das Gleiche gilt auch für die Medikamente, die den Herzmuskel schützen. Wenn man schon eine Herzmuskelschwäche hat, davon profitiert man tatsächlich dauerhaft, auch als älterer Mensch. Die einzige Substanzklasse, die man sich anschauen kann, sind Substanzen, die gegen die Angina pectoris, also rein gegen die Beschwerden gerichtet sind, zum Beispiel die Nitrate. Da kann es sein, dass wenn wir revaskularisieren, also entweder Stents setzen oder eine Bypass-Operation machen und die Beschwerden nicht mehr da sind, dann braucht man diese Medikamente nicht. Aber ich will das mal ausklammern. Von den allermeisten Medikamenten profitieren wir lebenslang.
Und was sind dann aus Ihrer Sicht, Frau Dr. Renner, die größten Herausforderungen, wenn eben mehrere Medikamente gleichzeitig eingenommen werden müssen? Für die Patienten auf der einen Seite, aber auch für den Apotheker und den Arzt.
Also für die Patienten auf der einen Seite ist die Herausforderung zu wissen, welches Medikament ist wofür und die Übersicht zu behalten und auch tatsächlich zu schaffen, die Medikamente zum richtigen Zeitpunkt regelmäßig einzunehmen. Und dann gibt es eben auch viele Patienten, die besorgt sind, dass sie sagen, oh, so eine große Tablettenlast, ist das auch alles richtig, ist das alles gut, ne? Und verträgt sich das und sie haben Angst vor Nebenwirkungen. Für uns ist eine große Herausforderung, die Patienten adäquat zu begleiten, ihnen diese Informationen zu geben, den Nutzen der Therapie auch zu kommunizieren, um die Therapietreue dann sicherzustellen. Denn je mehr Medikamente eingenommen werden müssen, je mehr Einnahmezeitpunkte vorliegen, desto komplexer wird es und desto geringer wird die Therapieadhärenz. Und wir wissen ja auch gerade im Bereich, wenn wir an die Cholesterinsenker denken, wenn wir an die Blutdruckmedikation denken, viele Patienten haben dann auch keinen Leidensdruck. Das heißt, sie spüren gar nicht so richtig, dass es ihnen schlecht geht. Und auch wenn der Cholesterin gesenkt wird, spüre ich das nicht direkt. Man denkt, ach, vielleicht ist es gar nicht mehr nötig. Aber wir haben die Herausforderung, das zu begleiten.
Können Sie uns mal vielleicht einen konkreten Fall aus Ihrem Alltag schildern, wo es wichtig war, dass Sie nochmals genau die Medikamentenliste und auch die Einnahme durch den Patienten geprüft haben?
Also es ist ja so, dass viele Patienten auch mehrere Ärzte haben, sich auch selbst was kaufen. Und ich hatte eine Medikationsanalyse, da habe ich die ganze gesamte Medikation eines Patienten überprüft. Und da sah ich dann, dass er vom Hausarzt ein Simvastatin 80 Milligramm verordnet bekommen hatte, also ein Simvastatin, ein Statin, ein Cholesterinsenker bekam, aber auch noch in der Medikation ein Atorvastatin plus Ecetimib, ein Kombinationspräparat aus derselben großen Familie der Statine bekam. Und dann stellte sich raus, dass aber erst im Gespräch, dass er diese beiden Medikamente also jetzt einen Monat lang gleichzeitig genommen hatte. Und er hatte das zweite eben vom Kardiologen verordnet. Es hieß unterschiedlich. Er hat es nicht verstanden oder es ist nicht mehr noch kommuniziert worden. Und dann hat er eine viel zu hohe Dosierung genommen. Es ist alles gut gegangen, er hatte keine Nebenwirkungen. Menschen vertragen viel. Mhm. Aber da war es sehr hilfreich, dass wir nochmal drüber geschaut haben. Ne? Gleiches gilt, wenn Patienten ihre Medikamente zur Selbstmedikation in der Apotheke kaufen. Da passt auch nicht immer alles zu der Medikation. Aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal zu.
Mhm. Und Professor Laus, wie finden Sie denn als Arzt die richtige Kombination aus dieser Vielzahl an möglichen Wirkstoffen? Also nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welche Medikamente für eine bestimmte Person optimal sind und welche Rolle spielen da vielleicht auch Erkrankungen wie Diabetes oder vor allem auch die Nierenschwäche?
Ja, ganz wichtige Frage. Also die Grundphilosophie muss immer sein, alle Tabletten, die nötig sind, aber so wenig wie möglich. Und das muss Patienten individuell angepasst werden. Zum Beispiel, wenn wir wieder anfangen mit den großen Schubladen, die wir eben schon aufgezogen haben, also Schublade Cholesterinsenker, wie weit ist jemand von dem notwendigen LDL-Cholesterin-Zielwert entfernt? Braucht er eine Kombinationstherapie? Da haben wir heutzutage auch die Möglichkeit, verschiedene Wirkstoffe miteinander zu kombinieren. Beispiel jetzt der Blutplättchenhemmung, der Blutverdünnung. Das ist in der Regel das ASS. Aber wenn zum Beispiel ein Stent implantiert wurde, ist oft eine duale, also mit zwei Medikamenten Plättchenhemmung erforderlich für eine bestimmte Zeit. Wenn jemand zum Beispiel eine Blutverdünnung aus einem anderen Grund braucht, ganz häufig ist da das Vorhofflimmern, dann würde man nach einer bestimmten Zeit, nach einem Herzinfarkt, nur noch eine Antikoagulation nehmen, aber eben kein ASS dazu zusätzlich. Also das
damit nicht zu viel des Guten.
Patienten individuell angepasst werden. Die Blutdrucktherapie richtet sich nach der Höhe des Blutdrucks und dann ganz entscheidend für uns aus Sicht der Kardiologie ist, wie gut funktioniert das Herz noch? Gibt es eine Einschränkung der Pumpfunktion des linken Herzens, weil wir danach dann die Medikamente aussuchen. Entsprechend für die Herzinsuffizienz. Und was Sie angesprochen haben, diese ganz häufigen und wichtigen Begleiterkrankungen wie Niereninsuffizienz oder Diabetes mellitus, da gibt es prognostisch wirksame neue Möglichkeiten, nur als Stichwort die SGLT2-Inhibitoren zum Beispiel. Auf der anderen Seite müssen wir bei der fortgeschrittenen Niereninsuffizienz manchmal bestimmte Dosierungsanpassungen beachten. Ja. Das muss also Patienten individuell betrachtet werden.
Also sehr komplizierter Prozess. Und dann kommt dazu, viele Patienten, Frau Dr. Renner, Sie haben es schon erwähnt, beim Thema Medikamente hören Sie sofort Nebenwirkungen. Und wenn man in die Beipackzettel liest, wird einem sowieso dann schon ganz schwummrig. Aber welche Nebenwirkungen können denn bei KHK-Medikamenten tatsächlich auftreten? Und vor allem, wie unterscheiden sich dann eher harmlose Beschwerden mal auch von wirklich ernsthaften Warnsignalen? Frau Dr. Renner, würden Sie vielleicht da gerade mal so ein paar Beispiele schildern können?
Ja, Professor Laubs hat ja gerade schon auf die Blutverdünner hingewiesen. Und das, was, glaube ich, häufig unterschätzt wird, gerade wenn vielleicht in der Selbstmedikation noch zusätzlich Substanzen, die blutverdünnend wirken, eingenommen werden, die der Arzt nicht kennt, dann kann tatsächlich das Blutungsrisiko erhöht sein. Wir sehen auch manchmal bei Patienten, die eben gerade im Kontext des Vorhofflimmerns Blutverdünner nehmen, auch bei höheren Dosierungen auch schon mal, dass sie blaue Flecken haben, wenn sie sich stoßen, alte Menschen. Ne? Das sind so Signale, dass das Blutungsrisiko erhöht ist. Dann besteht natürlich auch das Risiko für gastrointestinale Beschwerden in diesem ganzen Kontext, wenn noch zusätzliche Medikamente eingesetzt werden, die da auch eine Rolle spielen, zum Beispiel bestimmte Antidepressiva, können im Zusammenspiel mit einigen Blutverdünnern das gastrointestinale Blutungsrisiko erhöhen. Ja, und dann steht ja immer im Raum auch bei Patienten die Sorge vor Muskelbeschwerden unter der cholesterinsenkenden Therapie, unter den Statinen. Ich möchte aber an dieser Stelle das gerne nutzen, die Ängste und Sorgen etwas zu senken. Denn das tritt super selten auf. Das ist gar nicht so häufig, wie man das immer denkt. Und in niedrigen Dosierungen ist es auch meistens gar nicht relevant. Das bedeutet, eine große Botschaft von mir aus an die Hörerinnen und Hörer ist, vertrauen Sie erstmal den Medikamenten und haben Sie nicht zuerst Sorge vor den Nebenwirkungen. Und wenn Sie Sorgen haben, sprechen Sie Ihren Arzt oder Apotheker dazu an.
Tja, noch was zu ergänzen aus Ihrer Erfahrung, Professor Laus?
Das war, finde ich, ein super Statement, was ich komplett unterstreiche. Mhm. Ja, also was Frau Dr. Renner auch schon ganz wichtig gesagt hat, es können Fehler entstehen, wenn unterschiedliche Ärzte nicht gut untereinander informiert sind, Patienten auch selber Dinge noch dazu kaufen, und deshalb ist ein großer Wert, einen Medikationsplan zu erstellen, der, man nennt das Konsolidieren, also wo man wirklich geprüft hat, steht alles drauf, was tatsächlich eingenommen wird, ist es so, und hat das dann seine Ordnung. Das ist für alle Beteiligten und vor allen Dingen für die Patienten selbst ein ganz entscheidender Schritt und hat einen ganz großen Wert.
Mhm. Und gilt das dann auch, was Sie gesagt haben, einerseits für die Nebenwirkung, die ein einzelnes Medikament haben kann, aber auch dann für die Wechselwirkung, die eben gerade bei mehreren Medikamenten entstehen können oder auch tatsächlich so klassische Einnahmefehler. Was begegnet Ihnen denn da vielleicht bei Ihren Patienten mit KHK?
Naja, alles, was möglich ist, passiert auch. Hm. Und die Welt ist groß und bunt, ne? Also man kann sich alle Dinge vorstellen. Manchmal hat der Partner im Haus auch noch Medikamente. Es gibt noch alte Medikamente in der Schublade. Es ist sozusagen an uns, und ich versuche das auch immer wieder, das ist eine Sisyphus-Arbeit, und deshalb ist es auch so wichtig, dass Ärzte und Apotheker gut zusammenarbeiten. Es kommt nicht nur darauf an, die richtigen Medikamente auszuwählen, das ist ein wichtiger Schritt. Es kommt dann auch darauf an, zu überlegen, wie bringen wir die Patienten in die individuelle Lebenssituation eines Patienten. Und da ist eben zum Beispiel das Stellen von Medikamenten ein ganz entscheidender Schritt, hat einen ganz großen Mehrwert. Also wir müssen uns auch immer fragen, wie klappt es für unsere ja manchmal auch älteren Menschen, die vielleicht auch Einschränkungen haben, mit den Tabletten zurechtkommen zu können. Wie bringen wir es tatsächlich dahin und wie priorisieren wir unter Umständen auch, um möglichst wenig und dann wirksame Tabletten zu haben für eine einzelne Person.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Viele Patienten sind ja auch zudem verunsichert, wann sie ihre Tabletten am besten einnehmen sollen. Bei welchen der bisher genannten Wirkstoffe ist denn zum Beispiel der Zeitpunkt morgens, abends oder mit oder ohne Essen entscheidend, und bei welchen ist es dann eher weniger wichtig? Frau Dr. Renner, wollen Sie zuerst ein paar Beispiele nennen?
Also beispielsweise sehen wir bei den klassischen Blutdrucksenkern, die viele Patienten nehmen, also Calcium-Antagonisten, zum Beispiel Amlodipin ist ein Klassiker, Candesartan als Sartan ist ein Klassiker, was wir sehen, Beta-Blocker, da ist es relativ egal. Das ist egal, ob man die Tablette vor, mit oder nach der Mahlzeit einnimmt. Da hat die Nahrung keinen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit. Also da kann der Patient es so machen, wie es für ihn gut ist. Was ich sehr interessant finde, ist, dass gerade bei den Entwässerungstabletten, wenn vielleicht in irgendeinem Kontext auch mal eine Entwässerungstablette zur Blutdrucksenkung genommen wird, dass da Patienten diese gerne weglassen, wenn sie vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt einnehmen. Ich habe also da schon mal Adherenzprobleme erlebt, dass Patienten gesagt haben, nee, morgens nehme ich das nicht, weil dann muss ich in die Stadt und dann finde ich keine Toilette. Und dann kann ja so eine Tablette auch um 11 Uhr genommen werden. Und wäre es möglich zu sagen, gut, also dann wechseln wir den Zeitpunkt, aber wichtig ist, dass die Einnahme überhaupt sichergestellt ist. Bei ASS ist es wichtig, dass es zur Mahlzeit eingesetzt wird. Da müssen wir aber auch unterscheiden. Gibt es Formen, die also so einen Überzug haben, dass sie also im Grunde sich erst später auflösen im Darmbereich? Da ist dann der Abstand zur Nahrung gut. Bei den Cholesterinsenkern ist es relativ egal. Simvastatin wird eher bevorzugt am Abend genommen, aber alle anderen Statine können auch morgens eingenommen werden. Und da ist auch individuell ganz wichtig zu gucken, wie passt es in den Lebensablauf und Lebensrhythmus des Patienten. Denn die Einnahme selbst ist das Entscheidende. Ich sehe es auch häufig, dass Patienten gerade in der Blutdruckmedikation morgens eine halbe und abends eine halbe Tablette nehmen sollen. Da ist auch immer zu hinterfragen, ist das notwendig? Weil beim Klassiker Candesartan oder Amlodipin haben wir eine lange Halbwertszeit. Da reicht eigentlich die einmal tägliche Gabe. Es würde häufig den Patienten die Einnahme erleichtern. Und das ist zum Beispiel sowas, wo wir als Apotheker auch schon mal ein Feedback geben, fragen, wie klappt es mit dem Teilen und wie funktioniert das? Hat der Arzt Ihnen was dazu gesagt? Und wenn das nicht unbedingt notwendig ist, dann gebe ich schon mal den Tipp, sprechen Sie mal mit Ihrem Arzt, ob Sie nicht die geringere Dosis verordnet bekommen können oder ob man einfach einen Einnahmezeitpunkt der Gesamtdosis am Morgen vornimmt. Also das muss man individuell anpassen und besprechen. Dafür sind wir da.
Mhm. Ist es dann auch ein Tipp, Professor Laus, der ganz gut für beim Arzt dann auch ankommt, wo man sagt, ja stimmt, das wäre vielleicht eine gute Option. Und was geben Sie sonst noch Ihren Patienten dazu mit?
Ich bin kein Freund, Tabletten zu teilen aus vielen Gründen. Also der Hauptpunkt ist die Chance der regelmäßigen Einnahme und ich will es positiv formulieren, aber bis zu jeder vierte, jede dritte Tablette in unseren chronischen Therapien wird nicht so eingenommen, wie wir denken. Und da ist eine riesige verpasste Chance. Also der Hauptpunkt ist, dass die Tabletteneinnahme regelmäßig gelingt. Und über alles, also ja, richtig, man muss es individuell anpassen. Aber für die meisten von uns, gerade für jüngere Personen, die vielleicht noch nicht ganz so viele Tabletten haben, ist es morgens leichter. Weil der morgendliche Ablauf für die meisten von uns ist homogener als die Abende, die unterschiedlich sind. Und ich versuche es immer praktisch runterzubrechen. Zum Beispiel, wenn jemand einen Cholesterinsenker und eine Blutdrucktablette braucht, zwei Tabletten oder so, nehmen Sie es beim Zähneputzen ein, stellen Sie es mit zur Zahnbürste. Sie haben sowieso den Wasserhahn vor der Nase. Es ist egal, ob Sie es vor oder nach dem Frühstück oder gar nicht frühstücken, spielt keine Rolle. Und wenn, sind die Effekte viel, viel kleiner, als wenn es ganz weggelassen wird. Das muss man immer miteinander abwägen. Das Wasser läuft sowieso, kleinen Schluck Wasser rein, fertig aus, Ende Gelände, keine Teezeremonie veranstalten. Sie überlegen morgens ja auch nicht, ob sie sich die Zähne putzen oder nicht. Ne? Und Prävention ist sozusagen. Also ich versuche solche Beispiele zu bringen, um es sozusagen in den individuellen Tagesablauf einzupassen.
Also ganz pragmatisch. Wenn sich das aber ein Patient tatsächlich unwohl fühlt und vielleicht sogar tatsächlich die Medikamente als Ursache vermutet, was sollte er oder sie dann tun, Professor Laus?
Also erstmal muss man das immer, also meine Philosophie ist, man muss das immer erstmal sehr, sehr ernst nehmen. Also wenn ein Patient eine Beschwerde berichtet, dann hat er die Beschwerde. Die offene Frage im ersten Moment ist aber die der Ursache-Wirkungsbeziehung. Also ich stelle nie die Beschwerden in Frage, aber man muss dann einmal überlegen, kommen die Beschwerden tatsächlich durch das Medikament oder ist es etwas, also dass man zum Beispiel, dass das Gelenk wehtut, was im höheren Alter leider eine sehr häufige Lebenssituation ist. Das Gelenk tut weh, ja, aber es kommt eben nicht von einer Tablette, sondern es ist davon unabhängig. Und es kommt jetzt dann auf die Beschwerden und die Art und so weiter an. Aber wenn es zum Beispiel um muskuloskeletale Beschwerden geht, bei den Statinen, denen wird das oft wird oft da diskutiert. Dann muss man es klären. Und man klärt es dann, und das ist dann ein bisschen zeitaufwendig, das auch aus ärztlicher Sicht, weil es Zeit kostet, auch nicht sozusagen von der Vergütung her nicht so attraktiv ist, aber der Weg ist operational. Also man muss es dann pausieren und dann eben feststellen, haben die Beschwerden was damit zu tun oder nicht. Und wenn sie damit nichts zu tun haben, das ist in 9 von 10 Fällen so, dann muss man gucken, woher kommen denn die Beschwerden, was kann man tun. Dann ist aber das Medikament rehabilitiert. Wenn es vom Medikament kommt, jetzt im Falle der Cholesterinsenker zum Beispiel oder auch bei den Blutdrucktabletten, haben wir Gott sei Dank einen ganzen Baukasten von unterschiedlichen Wirkstoffen zur Verfügung, dass wir eigentlich immer dann auch einen Weg finden, trotzdem Blutdruck und Cholesterin jetzt in dem Fall einzustellen.
Also überhaupt erstmal ernst nehmen. Und welche Möglichkeiten haben Sie als Apothekerin, Frau Dr. Renner, da auch auf die Sorgen von Patienten einzugehen?
Also wir bieten ja in den Apotheken auch die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation an. Das ist ein intensives Medikationsgespräch. Da hat jeder Anspruch drauf, der 5 oder mehr Medikamente in der Dauermedikation bekommt. Und das sind ja solche Patienten, über die wir jetzt gerade sprechen. Ja. Und da besprechen wir genau solche Sachen, die Sorgen, die Probleme der Patienten und mögliche Nebenwirkungen oder die Dinge, die die Patienten als Beschwerden, als Nebenwirkungen möglicherweise identifizieren. Wir stärken die Adherenz, wir messen nochmal den Blutdruck und im Grunde haben wir dann einfach nochmal Zeit und ich versuche den Patienten dann so einzuordnen, dass ich einschätzen kann, steckt was Gravierendes dahinter, kann ich vielleicht in meinen Möglichkeiten schon helfen. Und hier sind wir, glaube ich, ein niederschwelliges Angebot für alle Patientinnen und Patienten, weil wann kriege ich den Termin direkt für so etwas, für so eine Fragestellung beim Kardiologen? Das dauert. Mhm. Es sei denn, es ist jetzt wirklich eine schwerwiegende Symptomatik, ne? Dann geht man direkt zum Arzt. Aber die Apotheke vor Ort ist die erste Anlaufstelle und wir können da schon mal einschätzen, ob ein Arztbesuch notwendig ist. Oder ich hatte neulich, es ist ja Weltherztag gewesen am Montag, da haben wir eine Blutdruckmessaktion gemacht, da habe ich zwei Patienten rausgefischt, die hatten Blutdruck von 200 zu 110 oder 115. Und natürlich, wenn ich so eine Blutdruckmessung mache, dann schicke ich die Patienten sofort zum Arzt, dass das abgeklärt wird. Und dann können wir, glaube ich, gut Hilfestellung leisten in der Apotheke. Mhm.
Und es ist auch schon mal jetzt in unserem Gespräch angeklungen. Umgekehrt gibt es ja auch ganz viele Menschen, die spüren gar nichts von ihrer KHK oder sie fühlen sich nicht krank. Und dann kommt die Frage natürlich auf, brauche ich die vielen Medikamente denn wirklich? Was ist denn da Ihr stärkstes Argument, Professor Laufs?
Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Wir haben keine Nerven in unseren Gefäßen. Also wenn man auch mit einem Katheter, das machen wir ja, in den Gefäßen hochfährt, das merkt man gar nicht. Es tut also auch nicht weh, wenn wir eine Zigarette rauchen oder wenn der Blutdruck hoch ist, das merken wir nicht. Das kann man aus der Evolution vielleicht erklären. Das früher war vor allen Dingen alles wichtig, was der Fortpflanzung gedient hat und die Verkalkung ist eben, wenn man so will, aus Sicht der Evolution ein Luxusproblem des höheren Lebensalters. Das hat mit der Fortpflanzung nicht mehr so viel zu tun. Vielleicht haben sich deshalb solche Schmerzrezeptoren nicht rausgemändelt. Insofern muss man, und das hat Frau Dr. Renner vorhin auch schon gesagt, ganz wichtig, man muss erklären. Also ich bin ein großer Verfechter eines mündigen Patienten. Da muss man natürlich immer die Sprache treffen, die adäquat ist. Aber jeder muss verstehen, wofür jede Tablette gut ist. Und je mehr Selbstermächtigung, das ist meine Erfahrung, desto besser klappt es. Selber auch eben zum Beispiel den Blutdruck mal messen und dann eben auch sehen, wie die Einstellung ist. Das ist hilfreich. Fürs Cholesterin arbeiten wir dran. Das fände ich persönlich auch vielleicht vielversprechend. Muss geprüft werden, ob da eine Eigenmessung helfen kann. Und man muss es immer wieder neu erklären. Und da freue ich mich, dass wir zunehmend auch unter den Apotheken da Unterstützung finden. Das ist tatsächlich das am häufigsten frequentierte, wenn man so will, Institution unseres Gesundheitssystems. Und diese Niedrigschwelligkeit ist da tatsächlich eine Stärke. Da müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
Geht ja am Ende um den Patienten, die Patientin. Haben Sie denn aus Apothekersicht, Frau Dr. Renner, noch einen Rat, was Patienten zu Einnahmetreue motiviert?
Also ich sage ganz häufig folgenden Spruch. Ich sage, das ist Ihre Lebensversicherung. Diese Medikamente sind Ihre Lebensversicherung. Die schützen Ihr Herz, die entlasten Ihr Herz. Und das hilft, dass die Gefäße frei bleiben. Deswegen ist es so wichtig, das zu nehmen, auch wenn man es nicht spürt. Und dann sage ich auch oft, was die Blutdrucktabletten angeht, häufig hat man ja eher die Gefühle von Müdigkeit und Schwäche unter der Blutdruckmedikation. Und man denkt, oh, jetzt geht's mir gut. Und dann sind die Werte aber so hoch. Und hohe Blutdruckwerte gefährden, wie bei einem alten Haus, die Leitung. Ja, also das ist so ein Bild, was ich gerne mit meinen Patienten bespreche, dass ich sage, wenn der Druck richtig stark durch die Leitungen durchgeht, dann hat man auch schnell mal einen Wasserrohrbruch. Und genauso ist es. Wir müssen die Leitungen, die Gefäße in unserem Körper schützen, damit die Durchblutung gut funktioniert, dass alle Organe versorgt werden. Und die Medikamente sind unser Schutzschild. Die sorgen dafür, dass alles frei bleibt. Und deshalb sind sie so wichtig einzunehmen. Und wenn Fragen und Sorgen und Informationsbedarf besteht, dann stehen wir an Ihrer Seite. Sie können jederzeit zu uns kommen und wir unterstützen Sie. Mhm.
Jetzt ist es im Alltag ja trotzdem mal schnell passiert. Die Tabletteneinnahme wurde dann vergessen. Und wie geht man dann am besten damit um? Also sofort nachholen Oder lieber bis zum nächsten Einnahmezeitpunkt warten? Was empfehlen Sie da, Professor Laufs?
Also einmal braucht man keine Angst haben. Für die Medikamente, die wir jetzt heute hier besprochen haben, für die koronare Herzkrankheit sind beide Optionen keine Katastrophe. Wir setzen Medikamente ein, moderne Medikamente mit langer Halbwertszeit, sodass die Wirkung nicht komplett weg ist, wenn eine Tablette vergessen wurde. Umgekehrt ist es aber auch so, dass in aller Regel eine zusätzliche Tablette auch nicht irgendwie eine Gefahr bedeutet. Die Medikamente, die sich in den großen Studien als lebensverlängernd erwiesen haben, haben ja alle die Eigenschaft, dass sie sicher und einfach in der Anwendung sind. Also man muss da nicht beunruhigt sein. Und wenn man das dann zum Beispiel, wenn man am Abend feststellt, dass man die Morgenmedikation nicht genommen hat, kann man es noch einnehmen. Ansonsten würde man am nächsten Tag einfach mit der Standardmedikation weitermachen. Ja. Mhm. Das Entscheidende ist, dass das nicht zur Regel wird und dass es nicht mehrere Tage und mehrere sozusagen zu längeren Zeiträumen kommt. Das ist das Entscheidende dabei.
Mhm. Ja, vielleicht in diesem Zusammenhang noch Ihr persönlicher Tipp. Was hilft Patientinnen und Patienten denn am allerbesten, den Überblick über ihre Arzneien zu halten?
Ein aktualisierter Medikationsplan. Und die meisten Ärzte stellen ja die Pläne auch aus. Aber die Apotheke kann helfen, auch mehrere Pläne von verschiedenen Ärzten nochmal zusammenzuführen, gerade wenn man vom Facharzt nochmal einen zusätzlichen anderen Plan kriegt. Dann gibt es auch eine Patienten-App, die man nutzen kann, um den Medikationsplan selbst im Prinzip zu verwalten, auch für seine Angehörigen beispielsweise. Das ist die PEP-Patienten-App. Das ist von der RWTH Aachen eine App, die entwickelt worden ist, nicht kommerziell. Ja, und dann ist es auch gut, wenn man Dosetten hat, dass man quasi vielleicht auch für eine Woche die Medikamente stellen könnte, dass man mit den Angehörigen auch spricht, dass sie wissen, wofür es eigentlich was. Und wenn man dann gut informiert ist, ich glaube, dann kann man auch die Übersicht behalten und die Medikamente richtig einnehmen. Und das ist die beste Lebensversicherung.
Noch was zur Ergänzung, Professor Laufs? Oder würden Sie sagen, genau, das sind die?
Also stimme ich erstmal komplett zu. Für die Motivation, wenn man mal seinen Kalk gesehen hat, auf einem Ultraschallbild oder so, hab ich das Gefühl, da sagt manchmal ein Bild mehr als 1000 Worte. Das ist jetzt für die Motivation. Einnahmezeitpunkt, es fällt uns oft morgens leichter. Und für die Personen, die viele Tabletten brauchen, ist tatsächlich das Vorbereiten zum Beispiel einer Wochendosette, es ist ein ganz wichtiger Schritt. Das wären 3 Punkte.
Hm. Mir fällt noch eins ein, Frau Ney.
Ja, gerne.
Die Medikation oder das Medikament, was kostenfrei erhältlich ist für jeden, das ist Bewegung. Und ich glaube, Ernährung, Bewegung, das sind noch die ergänzenden nicht medikamentösen Maßnahmen, die wir unseren Patientinnen und Patienten mitgeben müssen. Ein Spaziergang jeden Tag an der frischen Luft, das, was geht im Rahmen der Erkrankung, das sollte man versuchen auch umzusetzen.
Definitiv. Ja, vielen Dank an Sie, an meine Gäste, Professor Ulrich Laufs, Frau Dr. Katja Renner, für diese klaren und auch hilfreichen Antworten. Was können Sie denn, liebe Zuhörerinnen, als Impuls mitnehmen? Betrachten Sie Ihre vom Arzt verordneten Medikamente weniger als Spaßbremse, sondern wirklich als Lebensversicherung für Ihr Herz. Denn das können sie sein, wenn sie regelmäßig und richtig eingenommen werden. Und wenn Sie mal unsicher sind, dann denken Sie an den alten Werbespruch und fragen Sie wirklich Ihren Arzt oder Apotheker. Aber bitte schummeln Sie nicht oder lassen Sie die Arznei einfach weg. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne den Impuls-Podcast und sagen Sie es auch anderen weiter. Ich sage damit Tschüss für heute. Und bleiben Sie gesund.